SRF 3.
Bringt sie Stabilität oder ein Hochrisikoexperiment? Die Argumente für und gegen die Vollgeldinitiative. Knickt China im Handelskrieg mit Donald Trump ein? Warum das Land seinen Automarkt öffnen will? Findet sein neues Europa genug Freunde? Was Emmanuel Macron in der EU verändern kann? Darüber berichten wir im Info 3, heute mit Isabel Meissen. Natürlich darf nur die Nationalbank Geld drucken. Aber Geld erzeugen, das können sozusagen auch die normalen Banken, indem sie zum Beispiel Kredite vergeben. Das ist zu unsicher, sagen die Initianten der Vollgeldinitiative und wollen die ganze Macht bei der SNB konzentrieren. Eine schlechte Idee, finden Bundesrat und Parlament. Uli Maurer hat heute den Abstimmungskampf eröffnet. Die Argumente im Beitrag von Gaudenz Wacker.
Die Vollgeldinitiative will unser Geldsystem grundsätzlich ändern. Vollgeld ist aus Sicht der Initianten nur das Geld, das von der Schweizerischen Nationalbank, der SNB, geschaffen wird. Heute also nur Noten und Münzen, nicht aber das Geld, das wir auf der Bank haben. Neu soll auch dieses ausschließlich von der SNB geschaffen werden. Der Sprecher der Initianten, Raphael Wüthrich, verspricht sich davon.
Mit der Vollgeldinitiative wird das Geld auf unseren Konten sicher. Wir können also beruhigt die tausender Noten aus der Matratze nehmen und sie zur Bank bringen in einem Vollgeldsystem.
Das Anliegen kommentiert Finanzminister Ueli Mauro vor den Medien heute so.
Die Initiative ist gut gemeint. Sie will ein sicheres System. Und der Volksmund, der sagt ja, gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Und ich glaube, das trifft für diese Initiative zu.
Die Initiative mache das System nicht sicherer, sondern instabiler. Kein Land auf der Welt habe je ein Vollgeldsystem getestet. Die Schweiz würde ohne Not ein bewährtes System auf den Kopf stellen. Die Initianten hingegen sehen durchaus Handlungsbedarf. Sie wollen den Banken verbieten, dass sie selber Geld schaffen. Das tun Banken heute, wenn sie Kredite vergeben, etwa an Hausbesitzer oder an Unternehmen. Banken verdienen damit Geld und gerade deswegen würden sie zu viel Geld in die Wirtschaft pumpen, so die Initianten. Das mache das Finanzsystem krisenanfällig. Finanzminister Mauro kontert. Die Schweiz habe aus der Finanzkrise gelernt und sei da viel unternommen, um das System sicherer zu machen. Doch das genügt den Initianten nicht. Sie verlangen zusätzlich, dass die Nationalbank Geld direkt an Bund, Kantone und Bürger ausschüttet. Reinhold Harringer vom Initiativkomitee.
Der Grundgedanke wäre eben, dass das Geld schuldenfrei in Umlauf kommt und dass dieses Geld dann eben direkt in den Konsum geht. Es wird ausgegeben dort, wo die Leute ein Bedürfnis haben. Und das kann eine Wirtschaft beleben.
Das wäre ja schön, entgegnet der Finanzminister. Aber
es gibt so viele Wünsche im Staat. Und wenn da die Finanzen plötzlich vom Himmel fallen, indem die Nationalbank Geld verteilt, würden wir uns Dinge erlauben, die wir eigentlich gar nicht brauchen.
Bis zur Abstimmung in knapp 8 Wochen wird die Vollgeldinitiative nun debattiert. Dabei wird der Streit möglicherweise auch einmal noch vor dem Richter ausgetragen. Angaben des Bundesrats im Abstimmungsbüchlein enthielten Fehler. Das Komitee prüfe daher rechtliche Schritte, teilt es mit. Man nehme das zur Kenntnis, entgegnet Finanzminister Mauro heute. Die Angaben des Bundesrats seien korrekt.
Der mutmaßliche Giftgasangriff im syrischen Duma kann jetzt untersucht werden. Mehr dazu in den Nachrichten mit Kevin Gahannes.
Die Chemiewaffenexperten der Organisation OPCW sind in der syrischen Stadt Duma eingetroffen, wie das staatliche syrische Fernsehen berichtet. Die Experten sollen untersuchen, ob es in Duma vor 10 Tagen einen Angriff mit chemischen Waffen gegeben hat. Die USA, Großbritannien und Frankreich werfen der syrischen Armee vor, Chemiewaffen eingesetzt zu haben. Sie haben deshalb am Wochenende 3 Fabriken in Syrien angegriffen. In der Schweiz sind von Januar bis März rund 4'000 Asylgesuche eingereicht worden. Das sind 14% weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die meisten Asylsuchenden stammen aus Eritrea, gefolgt von Syrien, Georgien und Afghanistan. Trotz des Rückgangs bleibe die Entwicklung in den Konfliktregionen und auf den Fluchtrouten unsicher, schreibt der Bund. In den vergangenen Jahren habe die Zahl der Menschen, die nach Europa wollen, im Verlauf des Frühlings und Sommers jeweils deutlich zugenommen. In den großen Schweizer Städten bilden junge Erwachsene die größte Altersgruppe. In kleineren Städten gibt es mehr Haushalte mit Kindern als anderswo. Das steht in der neuen Statistik der Schweizer Städte. Der Ausländeranteil ist in Kreuzlingen am höchsten mit knapp 55%. Der deutsche Musiker Marius Müller-Westernhagen will alle seine Echo-Trophäen zurückgeben. Das hat er auf seiner Facebook-Seite angekündigt. Er zieht damit die Konsequenzen aus den Antisemitismus-Schlagzeilen der letzten Tage rund um den Musikpreis. Der Echo hatte ein Album der Rapper Kollega und Farid Bang ausgezeichnet, das umstrittene Texte beinhaltet. Sich hinter künstlerischer Freiheit zu verstecken oder kalkulierte Geschmacklosigkeiten als Stilmittel zu verteidigen, sei lächerlich, schreibt Westernhagen. Er glaube nicht, dass die Rapper Antisemiten seien, sie seien einfach erschreckend ignorant. Ein Autofahrer im Kanton Aargau musste seinen Führerausweis zu Recht für mindestens 5 Jahre abgeben, weil er auf der Autobahn gewendet hat. Das hat das Bundesgericht entschieden. Der Mann hatte sein Auto auf der A1 vor dem Gubrist-Tunnel im Kanton Zürich gewendet. Dort war es wegen Revisionsarbeiten zu einem Stau gekommen. Das Bundesgericht schreibt in seinem Urteil, das Verbot, auf der Autobahn zu wenden, sei eine grundlegende Verkehrsregel. Mit seinem Manöver habe der Autofahrer die Verkehrssicherheit nicht unerheblich gefährdet. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.821 Punkten plus 1,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 1%. Der Euro wird zu 1.19,22 Franken gehandelt und der Dollar zu 96,56 Rappen. Das Wetter, auch morgen wird es wieder sonnig und 22 bis 26 Grad warm. Im Norden weht allerdings mäßige Brise.
Info 3 Abend.
Es gehen Türen auf, die zuvor fest zu waren. In China. Denn China will, so der Plan, wichtige Märkte öffnen, allen voran in der Autobranche. Schon in kurzer Zeit sollen die Obergrenzen fallen, die bisher für ausländische Beteiligungen gelten. Das gilt als wichtiges wirtschaftliches Signal. Ich habe unseren China-Korrespondenten Martin Altrovandi gefragt, was ändert sich jetzt genau?
Es ist so, dass ausländische Konzerne in China, wenn sie Autos herstellen und verkaufen wollen, kooperieren müssen mit chinesischen Konzernen, also sogenannte Joint Ventures eingehen. Und die ausländischen Konzerne dürfen nicht mehr als 50%, also nicht mehr als die Hälfte an diesen Unternehmen besitzen. Und diese Einschränkungen, die sollen jetzt fallen, nach und nach, zuerst für Elektroautos und Hybridautos. Das soll bereits in diesem Jahr der Fall sein und dann später sollen Nutzfahrzeuge folgen und bis 2022 soll das auch für alle restlichen Personenwagen gelten.
Das scheint, dass ausländische Firmen davon profitieren werden. Was schaut denn für China dabei heraus? Warum machen die das?
Zuerst handelt es sich einmal um eine Ankündigung. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Xi Jinping hat ja bereits vergangene Woche in einer Rede eben die Öffnung der Märkte angekündigt, auch die der Autobranche, ohne dabei dann sehr konkret zu werden. Und nun hat man eben diesen Zeitplan bekannt gegeben. Ich denke, es hat sicher damit zu tun, dass man den Vorwürfen, vor allem aus den USA und von Präsident Trump, ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen will. Also all diese Kritik an China. Und was man dann wirklich konkret machen wird, da muss man ein bisschen abwarten.
Könnte es dann auch einfach PR sein in diesem Fall? Es wäre ja nicht das erste Mal, dass China Öffnungsversprechen macht und dann nicht so einhält.
Das ist eine gute Frage. Zumindest, denke ich, gibt es jetzt einen Zeitplan. Also wir haben diese Jahreszahlen. 2018 soll es für Elektroautos und für Hybridautos gelten. Das könnte sicher mal interessant sein. Ich denke da an den US-Hersteller Tesla, der solche Autos herstellt und am chinesischen Markt interessiert ist. Aber wie diese Regelungen dann genau umgesetzt werden, also nur auf dem Papier oder dann wirklich auch konkret, also dass die Unternehmen dann in China wirklich auch gleich lange Spieße haben, dass sie von den Behörden nicht schikaniert werden. Ich denke, da muss man wirklich abwarten, bis es soweit ist.
Informationen aus Shanghai von Martin Altrovandi.
Info 3 Abend.
Zurück nach Europa, das soll neu gegründet werden. Nichts weniger hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen, als er im Herbst seine Visionen für die EU präsentiert hat. Heute bei seiner Rede vor dem EU-Parlament hat er diese Visionen konkretisiert. Oliver Washington in Brüssel habe ich gefragt, was ist der zentrale Punkt von Macrons Plänen?
Es ging Macron heute um zwei Sachen. Erstens die Reformdebatte wiederbeleben. Er hat ja mit seiner Rede vor einem halben Jahr an der Sorbonne in Paris Begeisterung ausgelöst. Doch ist dann nicht viel passiert, weil er während Monaten auf die deutsche Regierung warten musste. Nun steht diese und nun möchte er also diese Debatte wiederbeleben. Und das andere, seine Rede heute drehte sich ausschließlich um seine zentrale Idee und das tönt dann beispielsweise so.
Nous devons construire une nouvelle souveraineté européenne par laquelle nous apporterons la réponse claire, ferme à nos concitoyens que nous pouvons les protéger, apporter une réponse à ces désordres du monde.
Macron betont, dass die Europäer nur dann souverän seien, wenn sie sich zusammentäten. Europäische Souveränität ist sein Stichwort, um auf europäischer Ebene die großen Probleme zu lösen, die Stellung etwa Europas in der Welt, die wirtschaftliche Entwicklung auch oder auch die Migration.
Und wie kommt das an innerhalb der EU, etwa heute vor dem EU-Parlament?
Das kommt sehr gut an, weil diese europäische Souveränität auch bedeutet, dass die Mitsprache und damit die Demokratie auf europäischer Ebene gestärkt werden soll. Und das EU-Parlament ist eben der Ort dieser europäischen Demokratie. So sagte der Chef der Fraktion der Volkspartei im EU-Parlament, Manfred Weber, etwa, das Parlament habe lange auf einen solch europäischen französischen Präsidenten gewartet, aber mahnte er, Frankreich sei nur dann stark, wenn auch die EU stark sei. Das kann als Aufforderung an Macron verstanden werden, mit seinen demokratischen Forderungen sogar noch mutiger zu sein.
Ein wichtiger Player in der EU ist Deutschland, das erst jetzt wieder nach längeren Verhandlungen wieder eine Regierung hat. Werden die Deutschen Macrons Kurs stützen?
Das wird eine ganz wichtige Frage sein. Zentraler Punkt ist die Weiterentwicklung der Eurozone. Die deutsche Regierung steht nun zwar, es gibt in dieser aber zwei Bremsklötze, die konservativen Kreise der CDU und der CSU zum einen, aber auch der neue deutsche Finanzminister, SPD-Mann Olaf Scholz. Auch bei ihm hat man den Eindruck, dass er zum Teil auch skeptisch ist bezüglich Macrons Plänen. Die Frage wird sein, was Macron macht mit diesem Widerstand, und ich gehe davon aus, dass er vor allem die deutsche Kanzlerin zu überzeugen versucht und das in der Hoffnung, dass er sie überzeugen kann und sie sich dann intern in Deutschland auch durchsetzen wird.
Schon zu Hause in Frankreich ist er als Erneuerer angetreten. Wie realistisch ist es, dass Macron innerhalb der EU etwas Grundsätzliches bewegen kann?
Macron hat bereits jetzt einiges bewegt. Er hat es fertiggebracht, dass der Diskurs über die EU wieder positiver ist. Aber es braucht natürlich mehr und bei konkreten Resultaten ist er auf Deutschland angewiesen. Er muss aber auch die kritischen zentral- und osteuropäischen Mitgliedstaaten der EU mitnehmen. Und ich meine, da sind die Widerstände und die Hürden noch immer erheblich.
EU-Korrespondent Oliver Washington. Info 3 erklärt und analysiert kompakt. Heute mit Valerie Wacker und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.